Seid ihr bereit?
Wir sind bereit.
Ja, Kamera läuft.
Kamera läuft, okay.
Sabina, gell?
Ja,
ich muss mein Namensgedächtnis
sein. Ja.
Hallo Sabina.
Also ich habe ja ein bisschen auf deiner Webseite rumgesucht und habe gesehen, dass du schon wirklich einen langen Weg der Suche hinter dir hast, wenn es eine Suche gewesen ist, viele Lehrer aufgesucht hast, viel erfahren hast und jetzt gibst du ja Satsangst, ne?
Mhm.
Wie kommt es dazu? Warum gibst du Satsangst? Ist deine Stimme, die sagt, jetzt fahre ich nicht weiter in der Welt rum und suche nach mehr Lehrern oder mehr Erfahrung, sondern jetzt möchte ich was weitergeben. Wie kommt es dazu?
Jo, gute Frage. Also die Scherzantwort ist, dass ich mir gedacht habe, dass ich mir drum einen Porsche kaufen kann, aber das ist leider nicht geworden.
Ja super, das haben wir jetzt überhaupt nicht verstanden.
Ich sehe besser. Ich habe gesagt, die Scherzantwort wäre, dass ich mir eigentlich einen Porsche darum kaufen wollte, aber das ist es dann doch nicht geworden.
Okay.
Nee,
jetzt die richtige Antwort.
Ja, eigentlich ist das vielschichtig, das kann man gar nicht so auf den Punkt bringen. Es ist ja 14 Jahre her, meine Erfahrung damals, und da habe ich schon am Anfang damals in Pune, haben wir mit Freunden Satsang gegeben, so in der Gruppe. Das waren aber so spontane Happenings, dass man Leute aus der Masse rausgeholt haben, gesagt haben, am Abend ist eine Party und die haben geglaubt, das ist eine Tanzparty. Und dann sind da 3, 4, 5 Leute gesessen und haben zusammen denen in der Masse Satz angegeben. So hat es eigentlich angefangen und so. Ja, die Frage, wie es zu Satz angekommen ist. Also wie gesagt, damals waren ein paar Satsangs und dann irgendwann einmal bin ich in Wien, das war 2002, eingeladen worden zu einem Satsang-Wochenende von jemandem, der mein erstes Buch gelesen hat. Also eigentlich hat es mit dem Buch angefangen, würde ich sagen, dass ich dadurch dann ein bisschen bei manchen bekannter geworden bin und die mich entdeckt haben oder das Buch gelesen haben. Und daraus sind dann Satsang-Einladungen entstanden, zuerst in Wien, dann einmal in Berlin. Das hat sich dann so schrittweise entwickelt und eigentlich eher wenig, nicht allzu viel, so 2, 3, 4, 5 Satsangs im Jahr vielleicht. Und in Wien irgendwann einmal war wöchentlicher Satsang-Abend. Also es hat sich einfach langsam entwickelt, muss ich sagen. Und dass es jetzt mehr geworden ist, hat auch damit zu tun, dass ich gemerkt habe, also das ist die eine Seite, die habe ich gerade geschildert, das ist die äußere Seite, dass an mich auch herantragen wurde, aber die andere Seite ist auch, dass aus mir heraus die Lust und die Freude da war, darüber zu sprechen. Einerseits zuerst in Internetforen, recht intensiv, da habe ich ein eigenes Forum gegründet gehabt, das Satsang-Forum, jetzt habe ich ein anderes Forum. Ja, also es hat sich so entwickelt und dann von innen heraus halt auch, dass man mehr und mehr auch darüber sprechen möchte. Und da kommt halt dazu, dass Satsang dann wirklich auch der richtige Raum dafür ist. Man sagt zwar, und ist auch lange in der Phase, dass man auch sagt, und es ist auch wahr, Satsang ist immer und überall. Also auch im Supermarkt, wenn man der Kassierin begegnet, ein Augenblick oder sonst irgendwas auf der Straße. Also Satsang ist letztlich immer, jede Begegnung, alles ist Satsang. Das ganze Leben ist letztlich Satsang. Aber, dass man darüber spricht, ja, am Anfang gehen da viele, und das war bei mir auch, geht man da mit den Freunden sozusagen und den Verwandten auf den Keks und erzählt denen, dass sie nicht existieren. Das kommt nicht immer gut. Und man will fast nur mehr darüber sprechen, vor allem am Anfang, weil es ja auch so überwältigend ist. Das ist eigentlich Dauersatzang. Und später dann kann man das recht wertschätzen. Ich habe das wertschätzen gelernt, dass Satzang als Setting, als Veranstaltung wirklich der Raum dafür ist, wo man, ja, wo das so sein kann, wo es wirklich nur darum geht und um sonst nichts. Also um das, was ist jetzt und um Wahrheit an sich. Und das ist das Schöne daran. Und dadurch bin ich freier auch im alltäglichen Leben, dass ich nicht dauernd drüber reden muss sozusagen. Da rede ich dann genauso Smalltalk wie sonst auch. Ne? Und das ist das Schöne an Satsang. Und darum liebe ich auch Satsang, weil ich dadurch Gelegenheit auch habe, mich oder es durch mich oder das Ausdruck zu verschaffen in diesem Leben, in diesem Sein.
Mhm. Also du hast jetzt kurz dazwischen gesagt, dass du da deinen Verwandten auf den Nerv gegangen bist und immer wieder gesagt hast, dass wir nicht existieren. Aber wenn wir nicht existieren, warum ist da ein Treffen? Also das verwirrt mich immer. Ich habe das ja jetzt schon öfter gehört, aber warum findet da ein Treffen statt oder warum sind wir dann hier zusammen in einem Raum, neben Satsang und wir existieren ja gar nicht. Also das ist das, was das Problem, was ich habe, ist, das ist so, das höre ich, aber ich kann das nicht greifen.
Ja, es ist ja, prinzipiell ist ja, dass wir nicht existieren, das ist ja auch nur die halbe Seite der Medaille, das ist ja nicht die ganze, ja. Das ist ja nur eine Seite der Medaille, dass wir als, vor allem als Ich-Persönlichkeit, als individuell getrenntes Wesen, als das, was die Illusion ja ausmacht, so, hier bin ich und der Rest, da ist der Rest der Welt und ich hätte mit dem gar nichts zu tun, außer dass ich halt in der Welt lebe. Das ist sozusagen die illusionäre Sicht und das ist eigentlich damit nur gemeint. Ja. Auf der anderen Seite existierst du als das Selbst, als das Universum, als Gott und die Wirklichkeit ist sozusagen sowohl als auch, die ist dazwischen oder man könnte auch sagen weder noch. Ne. Aber jetzt da prinzipiell, warum solche Dinge geschehen, unabhängig von so einer Existenz, weil sie eben geschehen, das braucht keine Ursache, das braucht keinen Grund, das braucht keinen Zweck, das braucht keinen Sinn. Sachen geschehen
einfach.
Alles.
Was braucht keinen Sinn? Alles, was geschieht.
Alles, was geschieht. Alles geschieht einfach so. Ja, der Zweck ist für uns Menschen sozusagen, da ergibt sich ein Zweck. Ja, das ist dann der Menschenzweck. Ja? Oder für die Individualität im Verstand ergibt sich dann ein Zweck und wir sagen, deswegen passiert das so oder deswegen passiert das so, weil wir die Ereignisse verknüpfen. Und sie sind ja auch verknüpft in einem Fluss, in einem eigentlich ewigen Fluss. Und, aber ein wirklicher Zweck, den wir, diese Dringlichkeit, die wir einem Zweck geben, ja, dass man sagen, ein Zweck wäre etwas Dringliches, etwas Wichtiges, das ist einfach nicht. Aus der absoluten Sicht passiert alles, wie es ist. Da braucht es auch niemanden, der anwesend ist oder abwesend ist, das ist alles vollkommen gleichgültig. Ja, im positiven Sinn, also nicht gleichgültig im Sinne von egal ist ja eh wurscht und jetzt sind wir depressiv oder geben uns die Kugel deshalb oder so, sondern gleichgültig im Sinne von gleichgültig.
Aber da ist, das ist genau, wo ich einhaken möchte, weil ist nicht diese Sinnlosigkeit etwas, was viele Menschen spüren in ihrem Leben, vor allen Dingen vielleicht an Tagen, wo es ihnen gerade nicht so gut geht. Also ich kenne das, wo ich mich dann frage, warum bin ich eigentlich hier, was mache ich hier, was soll ich hier? Vielleicht muss ich auch gar nicht hier sein, also was, ja, soll ich mich vielleicht lieber umbringen oder soll ich jetzt diesen Gedanken ständig haben, aber manchmal frage ich mich wirklich, was mache ich hier? Bin ich jetzt hier, weil ich hier meine Kinder großziehe oder soll ich irgendeinen Beruf nehmen, wenn ja, welchen? Also
ja,
und ist da nicht auch eine große Sinnlosigkeit, die dann entsteht?
Richtig. Das ist ja die Frage im Prinzip nach dem halb vollen und halb leeren Glas. Die Sinnlosigkeit ist nichts Negatives. Ja? Die Sinnlosigkeit kann eine frohe Botschaft sein, so du bist frei, ja? Du brauchst, du existierst ohne Sinn. Du darfst da sein, du kannst da sein ohne irgendeinen Sinn. Du hast hier keine Verpflichtung. Du darfst einfach sein. Ja? Das ist der eigentliche, eigentlich der einzige, der höchste Sinn.
Das ist ja eine, das ist ja wirklich die gute Seite der ganzen Medaille. Dass da kein Zwang, kein Druck, kein Muss dahinter ist. Aber die andere Seite ist so, dass ich das möchte, dass dann Sinn ist.
Genau. Das ist der Punkt.
Jetzt ist es in der Tasche, oder was?
Was? Kannst du das wiederholen? Das letzte.
Da sitze ich jetzt wohl in der Patsche, wenn ich da das möchte.
Nee, das ist einfach das, was ist. Da würde ich einfach das erkennen, dass du es möchtest. Ja? Das ist aber nur der Verstand, das ist nur das Denken. Das bist nicht wirklich du, die das möchte. Das, du nimmst nur Möchten wahr. Ja? Du nimmst da wahr, dass da ein Möchten ist. Ja? Im Verstand, ich will, dass es einen Sinn macht. Das ist halt der, ist auch völlig natürlich, das ist der menschliche Trieb, der uns ja da auch einen Sinn gibt. Ja? Wir wollen ja auch einen Sinn haben. Wir sind ja auch selbst die Sinnstiftenden. Wir geben ja dem Leben sozusagen den Sinn dann für uns, jeder persönlich einen anderen. Ja? Das ist nicht unbedingt was Negatives. Ja? Aber letztlich kann man, wenn man in diesem Konflikt ist, auch einfach dort bleiben, dass da eben keine Lösung ist. Da kommt keine Antwort. Da ist eben keine Antwort. Das ist so der Punkt. Und einfach dort bleiben, dass da keine Antwort ist. Und gar nicht nach einer Antwort suchen, sondern damit bleiben, dass der Raum leer ist. Ja?
Aber, okay, aber wie kommst du jetzt darauf? Weil das ist ja jetzt gar nicht meine Erfahrung. Wie kommst du darauf, das jetzt zu behaupten? Hast du da eine Erfahrung gemacht?
Ja, klar. Klar, es ist eigentlich für mich letztlich permanent so. Ja? Da ist nichts. Und das ist auch okay. Also das klingt so, ich verstehe schon, dass das, ne, für die einen kann es eine frohe Botschaft sein, für die anderen kann es genau das Gegenteil sein. Das ist, wie man es halt aufnimmt. Ne? Da ist nichts. Das kann für den einen die größte Katastrophe sein, das zu hören auch, ja? Wenn es dann irgendwo falsch verstanden wird. Weil der Punkt ist, dass dieses Nichts aber erfüllt ist. Dieses Nichts ist kein leeres, kaltes, lebloses Nichts. Ja? Sondern all das, was du siehst, ist dieses Nichts. Ja? Das ist nicht so, wie es oft missverstanden wird, dass man da eine Welt sehen und die Welt ist komplette Illusion und in Wirklichkeit existiert sie gar nicht oder in Wirklichkeit gibt es da gar nichts. Ja? Sondern die Welt selbst ist dieses Nichts. Ja? Die Welt und das Nichts, das Nirvana ist eins. Das ist ja so also ein Teil der Botschaft von Advaita, wenn man es vollkommen versteht. Dass die Welt und das Nichts und das Nirvana dasselbe ist. Das ist eins. Wir leben im Nichts als das Nichts. Das Nichts ist um uns, in uns und das Nichts ist nicht einfach nur leer und wertlos und kalt, sondern es ist ein warmes Nichts, ein energiereiches Nichts, könnte man sagen. Das Nichts ist...
Okay, aber ja, was treibt uns dann jeden Tag an, bestimmte Dinge zu tun? Warum bist du auf eine Suche gegangen in viele Länder? Warum gibst du jetzt das sagen? Da muss ja irgendetwas sein, was uns sozusagen antreibt.
Ja, das ist bei uns allen das Gleiche. Pardon? Nochmal?
Das Nichts treibt uns
an. Genau.
Oder?
Kann man so sagen. Aber du könntest statt dem Wort Nichts auch nehmen das Wort das Alles. Du könntest auch nehmen das Wort das Universum. Du könntest nehmen das Wort Existenz. Du könntest sagen Gott. Du könntest sagen die Göttin. Du könntest sagen Kundalini Shakti. Ja? Das ist alles dasselbe.
Damit kann ich mehr anfangen. Also es ist alles, alles ist das gleiche göttliche Etwas.
Absolut. Genau. Das ist die beste Definition. Nichts ist eigentlich schon eine Definition zu viel. Weil das erzeugt dann schon Vorstellungen.
Bist du noch da?
Ja?
Worauf ich hinaus möchte, ist, ich habe das Gefühl, trotzdem irgendwie alles, du hast ja jetzt auch nicht gesagt, dass alles nichts ist, sondern es ist alles von einem göttlichen Etwas erfüllt. Und ich habe das Gefühl, aber dieses steuert uns.
Ja, genau.
Wie bitte?
Ja, genau. Das stimmt
genau,
auch.
Genau, das ist jetzt...
Wobei, steuert uns, da könnte man noch rausnehmen, da ist so ein subtiler Trennungsgedanke noch dabei, so quasi, dass man sagt, es steuert uns. In Wirklichkeit sind wir das, ja, gleichzeitig.
Ja,
aber solange wir uns oder in den Momenten, wo wir uns einfach so als Mensch fühlen, kann man das schon auch so stehen lassen. Es steuert uns, es lebt uns. Ja? Kann man sagen, es lebt uns.
Und der Verstand ist im Prinzip das, das eigentlich verhindert, dass wir uns leben lassen.
Würde ich nicht unbedingt so sagen. Auch der Verstand hat seine Berechtigung. Ja? Auch der Verstand hat seinen Zweck. Alles, was existiert, egal was das ist, nichts existiert, ohne dass es seine Berechtigung hat, dass es da sein darf. Sonst würde es nicht existieren. Alles, was existiert, auch der Verstand, auch das Denken, ist total okay. Auch das ist Teil Gottes, ne? Könnte man sagen. Das ist sozusagen der Heilige Geist, der alles durchdringt. Ja? Auch im Verstand ist Einheit. Also auch im Verstand sind wir verbunden. Der Verstand ist nicht komplett abgekapselt für sich individuell, dass jeder seinen eigenen Verstand hätte, sondern auch der ist Einheit. Auch da sind wir verbunden. Die ganzen, nicht? Alles, wo man auch, die ganzen Phänomene, die es da so gibt, die telepathischen Phänomene, wo die Leute dann irgendwelche esoterischen Konzepte drum bauen, sind in Wirklichkeit darauf begründet, dass eben alles eins ist. Und da gehört auch der Verstand mit dazu. Das empfinden wir nur subjektiv so, dass der Verstand uns da abhalten würde. Aber das tut er nicht wirklich.
Okay. Aber was hält uns denn dann ab von unserem Glück?
Gar nichts. Nichts, absolut nichts.
Also warum sind so viele unglücklich? Warum leiden so viele Menschen?
Die schnelle Antwort wäre, weil sie nicht stoppen. Weil sie nicht stoppen können, weil sie verlernt haben zu stoppen. In dem Augenblick, wo du stoppst, ja, da meine ich nicht nur jetzt das Denken stoppen, sondern wirklich anhalten, in dem Augenblick offenbart sich, dass immer alles da ist. Auch in den Momenten, in denen man nicht gestoppt ist, ist alles da. Es ist immer alles da. Ja, man bemerkt es nur nicht, man übersieht es. Da sind wir halt getrieben. Das ist halt die Art und Weise, wie, da könnte man schon dann sagen, wie der Verstand meistens konditioniert ist. Wie er von der Gesellschaft, wie er von den sozialen Umständen, wie er allgemein konditioniert ist. Ja, da sind wir halt in einer Art Hamsterrad, ja, sind da die meisten Menschen und haben verlernt, haben sich selbst verloren. Ja, so fängt es eigentlich an. Man geht scheinbar von sich weg und verliert sich in irgendwelchen Ideen, Träumen, Idealen, Tätigkeiten, die einem versprechen, dass man es dann wieder erreicht. Das ist so die Falle, ne? Dass man dann glaubt, man muss nur irgendwas Bestimmtes tun, um dann dieses Glück wiederzufinden. Und das sucht man dann meistens im Außen. Egal, ob das ist Beziehung, ob das Job ist, ob das Beruf ist, ob das irgendwelche Ideale sind. Man sucht es im Außen, da erreicht man es immer wieder kurz. Ja, in kurzen Momenten, aber nie dauerhaft. Ne? Und das ist die Falle, weil in Wirklichkeit ist es immer da. Man kann es nicht im Außen finden, man findet es in sich selbst. Und da ist es auch immer. Da ist es immer da, für jeden. Da brauchst du nicht erleuchtet oder was dafür sein, dass das da ist. Das ist immer da, in jedem gleich. Das ist die Lebensenergie, die uns durchfließt. Das ist die Glückseligkeit. Die absolute.
Aber wie komme ich dahin, das zu erkennen? Also, weil ich mache ja nicht Stopp, bis ich irgendetwas verstanden und erkannt habe.
Ja, das ist das Problem, also, ja. Das ist im Prinzip, das ist der Konflikt und das ist auch der große Widerspruch in dem Ganzen und das große Dilemma, dass man da nichts machen kann. Ja, letztlich kommt man dann hin, wenn man den Wunsch aufgibt, dorthin kommen zu wollen. Das ist das Dilemma. Und diesen Wunsch aufgeben, das kann man nicht tun.
Ja, das lässt Warum sich kann man nicht, das nicht tun?
Ja, weil sich das nicht faken lässt. Das muss echt sein. Ja, das heißt, wenn man den Wunsch deshalb aufgibt...
Habe ich auch den Wunsch.
Bitte?
So lange, bis ich das erkannt habe ich auch den Wunsch.
Eigentlich verschwindet mehr oder weniger der Wunsch von selbst. Irgendwann... Der Hermann Lehner hat ein tolles Buch geschrieben mit dem Titel Nur wer schlecht träumt, will erwachen. Ja? Wenn wirklich alles fucked up ist, wenn nichts mehr funktioniert, wenn man wirklich an einen Punkt kommt, wo nichts mehr, wo alles als absurd dasteht, auch die ganze spirituelle Suche als absurd dasteht und man einfach nichts mehr will, ja? Letztlich eigentlich nur mehr raus will sozusagen, ja? Und komplett aufgibt und nicht mehr hofft, dass da was Besseres kommt, dann offenbart er sich. Und eben das kann man nicht tun, weil wenn man jetzt so tut, als wenn man sagt, ich gebe jetzt auf, damit es kommt, das funktioniert eben nicht. Ne? Und darum ist auch, das ist eben auch das Dilemma, das überhaupt zu sagen. Darum ist zum Beispiel, wenn man im Satsang sowas sagt, was ich gerade gesagt habe, das ist fast wertlos, weil man dann den Menschen ja versprechen würde, hey, du brauchst ja nur aufgeben, dann kommt es. Du brauchst den Wunsch nur loslassen, dann kommt er. Das Problem ist, das ist zwar eine Wahrheit, das stimmt schon, ne? Aber sie bringt nichts. Ne? Da gibt es diesen Spruch, die Weisheit, ja, des Alters erreicht man nur, wenn man die Fehler macht, die Fehler der Jugend führen zur Weisheit des Alters. Wenn man die weglässt, dann wird die Weisheit des Alters nie eintreffen. Ne? Und so ähnlich ist es da auch. Man muss schon diese ganzen Fehler machen, man muss da durch, man muss. Das ist eine Eigendynamik. Und wenn das dann passiert, letztlich aus Gnade, ja, da kann man nichts dafür tun. Das passiert dann aus Gnade, dass das irgendetwas in dir loslässt. Warum auch immer, das sind die verschiedensten, wenn man sich die einzelnen Geschichten anschaut, derer, die das erfahren haben, sind das verschiedenste Auslöser, die dann dazu geführt haben, dass plötzlich dieses Loslassen geschehen ist. Ja?
Aber es klingt so, als muss man erst, es gibt diesen Spruch, nur durch Leiden lernt man, so klingt das.
Ja, leider. Das scheint so zu sein, ja.
Okay.
Also in dem Punkt, ja.
Da wehre ich mich dagegen.
Ja, ich würde sagen, nur durch Leiden lernt man natürlich nicht. Und ich bin ja auch immer schon ein Anhänger. Mein Leben hat zum Beispiel gar nicht so aus Leiden bestanden. Und
ja, das ist gut, das möchte ich sagen. Ja,
das war auch so, dass
aber du hast es für dich so begriffen, weil sonst könntest du jetzt auch nicht darüber erzählen, oder?
Was habe ich begriffen?
Du hast den Punkt erreicht.
Den Punkt mit dem Leid oder überhaupt den Punkt, diesen absoluten Punkt, was meinst du?
Genau, diesen absoluten Punkt,
den
du begriffen hast, dass alles eigentlich nichts ist oder alles gleich, beschrieben hast.
Ja, das ist aber kein Begreifen vom Verstand her, das ist eine Offenbarung. Ja, das ist, dass sich Gott dir sozusagen offenbart oder du selbst dir dich offenbarst. Und im Prinzip war mein Weg so, dass ich eher der Glückseligkeit gefolgt bin. Nicht? Ich war Tantriker, war auch bei Osho und bin lange diesem Pfad gefolgt und das war eigentlich mein Weg. Also mein Weg, ich war eigentlich ein Junkie von Bliss, ein Bliss-Junkie, ein Junkie von irgendwelchen Ekstasezuständen. Seien sie sexueller Natur oder schamanistischer Natur oder sonst irgendeiner Natur. Und ich habe eigentlich nicht so viel Leid erfahren. Also von der körperlichen Ebene her überhaupt nicht und auch von der psychischen, okay, man hat halt so Liebesdramen und sowas, habe ich schon alles gehabt, aber ich habe das nie groß als Leid empfunden. Das mit dem Leid, das war eher so ganz am Ende, ja, da ist dann der Punkt gekommen, wo ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich dann einfach schrittweise auch entdeckt habe, dass ich auf Suche überhaupt bin, dass ich selbst ein Getriebener bin, ja, dass sich das auch gezeigt hat und da ist dann ein Loslassen geschehen und eben da war auch ein Liebesdrama dabei und was weiß ich, da war dann schon auch Leid unter Anführungszeichen, aber bei Weitem nicht so, ich habe mich nicht selbst wirklich so groß als leidend empfunden, das kann ich nicht sagen.
Aber was ich raushöre ist, dass du bist immer etwas gefolgt, etwas wie eine Stimme in dir oder ein Trieb in dir oder eine Suche in dir, da bist du gefolgt und die hat dich dann dahin geführt und führt dich wahrscheinlich dahin, wo du wahrscheinlich vom Sein hingeführt werden sollst, oder?
Absolut, so ist es. Aber letztlich ist es bei jedem so.
Richtig. Und beim einen ist es vielleicht leidvoller, beim anderen nicht.
Genau, so könnte man es sehen. Das gefällt mir besser.
Und was würdest du jetzt den Menschen sagen, folgt dieser inneren Stimme oder wie bezeichnest du das? Oder was würdest du denen als Rat geben? Weil jetzt darüber zu sprechen, dass man einfach alles loslassen soll und alles als, dass da nichts existiert, darüber zu reden, das bringt ja nicht viel, weil wenn man es nicht erfährt, kann man es ja mit dem Verstand nicht begreifen, oder?
Ja, das ist richtig, ja. Man also kann nahe kommen, aber...
Ja, also ist es doch so, dass jeder hat seinen individuellen Weg, wahrscheinlich sieht der bei jedem wirklich sehr verschieden aus, und der führt einen sowieso dahin.
Genau,
oder?
So ist es, ja. So sehe ich es, ja, genau so.
Was folge ich? Folge ich da der Freude, was mir Freude macht? Weil deswegen habe ich auch gefragt, warum du sagst, dann gibt. Und irgendwann hast du gesagt, das macht mir einfach Spaß, es macht mir Freude, das
genau.
Ist schön, oder? Ist es der Weg? Sollen wir dem folgen, was uns Freude macht?
Ich würde es empfehlen, es ist aber keine absolute. Es gibt in dem Ganzen, man muss sich das so vorstellen, man sagt einerseits, gibt es die Aussage, alle Wege führen nach Rom, ja? Die stimmt einmal. Ja, die kann man sogar noch toppen und sagen, alle Wege geschehen in Rom. Ja, es gibt nur Rom. Alles geschieht in Rom. Ja,
und ja das jeder hat Weg, verstanden.
Ja, und darum ist es letztlich individuell. Es gibt Menschen, für die ist der Weg des Leidens möglicherweise der vorbestimmte. Ich würde eher den Weg, für mich war es der Weg der Freude und den würde ich auch eher empfehlen. Ja, weil das... Vor allem, wenn es energiereich sein soll, also wenn es nicht nur einfach so ein schwarzes, leeres Nichts sein soll, das man findet, weil das ist meist dann nur die halbe, eine Seite der Medaille, wenn es ein volles Nichts sein soll, dann würde ich dieser Freude schon folgen. Das war halt mein Weg auch, weil da ist man dann auch mit der Energie verbunden und das ist die Energie, die uns eben antreibt, die uns durchlebt. Das ist das Leben selbst, diese Energie. Und die manifestiert sich schon am ehesten durch Freude, indem ich spüre, ne? Das ist dann da gibt es den Spruch und der hat da seine Wahrheit, Freude führt zu mehr Freude. Ja? Am Ende führt es auch zur absoluten Deillusionierung jeder Freude. Ja, das ist dann am Ende. Aber das kann man, das ist aber dann trotzdem massiv freudvoll. Diese Deillusionierung ist dann das größte Geschenk. Ja? Das heißt, selbst da ist dann eine Freude. Ja? In der absoluten Freude des Nichtseins ist, das ist die höchste Freude sozusagen. In dem Sinn kann man schon sagen, dass die Menschen ihrer Freude folgen sollen. Der Intuition und das, was sich für einen gut und richtig anfühlt. Es gibt andere Wege. Es gibt Wege, die von mir aus nur, die mehr konzeptueller sind. Aber selbst da kann man sagen, wenn man schon so ein reines Bewusstsein, ne, die folgt nur dem Bewusstsein oder irgendwo anderen Stimmen, ja, dann ist das meist leer, das fühlt sich dann nicht so gut an. Wenn ich der Freude folge, dann habe ich auch was davon, weil dann habe ich zumindest ein schönes Gefühl. Ne? Und um das geht es, dass es uns gut geht. Und dieses Gutgehen ist eigentlich eine Art Naturrecht. Dieses Gutgehen ist in uns, das durchströmt uns alle. Ja? Es gibt keinen Menschen, in dem diese Freude, diese ursprüngliche Freude nicht da wäre, als Lebensenergie. Weil ohne diese Lebensenergie fällt jeder um und ist tot. Das heißt, jeder, der jetzt noch lebt, hat immer die Chance, diese Freude in sich zu finden.
Aber selbst wenn jemand nicht diesen Weg gehen würde oder würde wollen, könnte er auch den Weg des Leides oder des Schmerzes und so weiter wählen und würde dann auch irgendwo ankommen.
Absolut.
Oder da kommen.
Ja, ist er eigentlich.
Eigentlich kann jeder machen, wie er möchte, genau.
Genau.
Ja. Genau. Vielleicht liegt jemanden oder einem Menschen der leidvolle oder harte Weg vielleicht ja sogar näher. Kann ja sein. Das verstehe ich jetzt gerade nicht.
Absolut, kann sein, ja. Ja, intensive Erfahrungen. Da gibt es auch so einen Spruch, den ich mal gehört habe, der für mich sehr damals, das war vor über 20 Jahren, recht transformierend war, das zu begreifen. Also die Seele sucht nicht unbedingt eigentlich freudvolle oder positive Erfahrungen, sondern vor allem sucht sie intensive Erfahrungen. Und wo jetzt diese Intensität liegt, ob die durch Freude oder Leid erfahren wird, das ist halt relativ. Das ist ja dann schon menschliche Wertung. Das ist ja dann schon der duale Verstand sozusagen, der sagt, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Tröpfchen oder so. Letztlich geht es um die Intensität der Erfahrung.
Das heißt doch aber auch, dass wir eigentlich keinen Meister oder Guru oder Lehrer brauchen würden.
Absolut nicht, nein.
Warum sind alle... hast du dann so viele gehabt?
Bitte?
Warum hast du dann so viele gehabt, weil es dich dahin getrieben hat?
Erstens, weil ich diese Weisheit damals nicht gewusst habe. Hat mir keiner gesagt. Und natürlich, weil man lernen will.
Ich habe nicht verstanden.
Hast nicht verstanden?
Ja.
Also mir hatte das halt niemand gesagt, ne? dass man keinen Meister braucht. Und natürlich dachte ich, die sind mehr als ich, die sind was anderes als ich, die haben schon was gefunden, was ich nicht gefunden habe, was ja einerseits auch stimmt, aber andererseits sind sie ja nicht jemand anderer. Ja? Jeder Guru und jeder Meister ist nichts anderes als du selbst. Ja? Jeder andere Mensch ist letztlich du selbst.
Also würdest du auch sagen, dass... eigentlich, es gibt gar keine Lehrer und Meister, sondern die Menschen haben sie nur zu dem gemacht.
Jein, eigentlich, wenn überhaupt, dann hat sie Gott zu dem gemacht. Aber sagen wir so, der einzige Meister und der einzige Lehrer, den es gibt, ist das Leben selbst. Ob ich es jetzt nenne, das Leben oder Existenz oder Universum oder Shiva oder Shakti oder Gott oder Göttin oder wie auch immer. Aber das eine oder das Selbst, ja, das eine, das unpersönliche eine, ist eigentlich der eigentliche Lehrer, der eigentliche Meister. Alle meine Lehrer, das war immer der gleiche Lehrer. Ja, das war das Leben selbst. Ja, und das ist viel für jeden.
Aber ist es nicht so, in dem Moment, wo ich jemand als mein Lehrer oder mein Meister betrachte, tue ich mich eigentlich eine Stufe darunter?
Ja, beides passiert. Ja. Einerseits tut man sich noch sozusagen, macht man sich kleiner als man ist. Ja. Man stellt ja nicht wirklich, was man aufpassen muss, man stellt nicht wirklich den Lehrer aufs Podest, das passiert zwar auch manchmal, aber eigentlich ist es eher so, dass man sich selber kleiner macht. Die richtige Reaktion wäre nicht, dass man jetzt den Lehrer vom Podest holt, manchmal schon, ne, wenn man so ein eigenes Podest hinbaut, aber die richtige wäre, dass man sich selbst auch aufs Podest stellt, weil dort steht man schon, es gibt nur diesen einen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber natürlich, dass man dadurch, dass es gibt ja auch den Weg der Hingabe und Bhakti und da ist der Lehrer, auch in der indischen Tradition, ist der Guru eigentlich ein Stellvertreter des Selbst, ja, des einen Selbst, ja, oder Gottes oder was immer, ja.